Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit hinter die Kulissen des einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Vor gar nicht allzu langer Zeit auf einer Palliativstation gespielt. Mhm. Weil ich immer sage, und da glaube ich auch dran, dass Humor dahin gehört, wo es weh tut. Weil da ist er am wichtigsten. Auch wenn wir gesellschaftlich immer so tun, als dürfte man, sobald es um Tod geht, Krankheit und Trauer, dürfte man nicht lachen. Doch darf man und muss man teilweise auch.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Mein heutiger Gast schreibt Sätze wie, ich sollte glücklich sein, bin es aber nicht. Und ich fühle mich, als sei ich zu Besuch in meinem eigenen Leben. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hat sie ein neues Buch geschrieben, das den schönen Titel trägt, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Als ich es gelesen habe, musste ich an den Podcast vor ein paar Wochen mit Paul Panzer denken, der einerseits so erfolgreich und andererseits immer so verloren ist, wenn er nach einem Auftritt allein in einem Hotelzimmer sitzt und manchmal gar nicht weiß, in welcher Stadt er gerade ist. Ich befürchte, meinem Gast heute geht das ähnlich und vielleicht liegt das daran, dass sie aus demselben Genre kommt wie Paul Panzer. Und ich glaube aber, dass wir trotzdem sehr viel lachen werden und freue mich deshalb sehr auf, da frage ich mich, sagt man das, auf die Comedian und Autorin ist klar, aber sagt man Comedian? Nicole Jäger, Nicole, sagt man Comedian oder wie nennt man das? Wie ist die Berufsbezeichnung?
Moin erstmal. Also ich mag das Wort Comedian total gerne. Ich weiß, es gibt auch die feminine Form mit Comedienne, aber das finde ich zu sperrig zu sprechen. Und ich habe hart dafür gearbeitet, einen Comedian-Titel zu haben. Ich behalte den jetzt auch.
Und wir müssen erstmal, bevor wir anfangen, über das Buch zu sprechen und über all die Dinge, die mich an Paul Panzer erinnert haben, die einen auch berühren in diesem Buch, Sätze, die einen, wo man denkt, jetzt lese ich ein Buch von einer Frau, die extrem komisch ist und jetzt schmeißt sie mich wahrscheinlich den ganzen Tag weg. Ja, auch. Aber eben nicht nur. Wir müssen erstmal über deine nach wie vor unglaubliche Geschichte reden, wie du das geworden bist, was du geworden bist, nämlich Bestseller-Autorin. Eine Frau, die auf großen Bühnen steht, die viele Leute erreicht, die im Fernsehen zu sehen ist und die eigentlich, das hast du in dem Fragebogen geschrieben, den ich allen schicke, erst Kampfpilotin werden wollte und dann Krankenschwester. Kampf, sagt man Kampfpilotin? Nein, wer ist es?
Kampfjetpilotin.
Kampfjetpilotin. Kampfpilotin ist
Quatsch. Fürchterliches Wort übrigens heute, wenn ich drüber nachdenke. Aber tatsächlich, das war als relativ junges Mädchen total mein Berufswunsch. Ich wollte immer auf einem Flugzeugträger arbeiten.
Okay. Warum?
Weiß ich nicht. Ich fand das so cool. Top Gun vielleicht. Ich bin ja Baujahr 82. Vielleicht hat das da mit dieser ganzen Top Gun-Ära was zu tun. Das fand ich immer toll. Dann wollte ich Krankenschwester werden. Dann hatte ich einen sehr starken Unfall oder einen sehr großen Unfall. Den hätte ich fast nicht überlebt. Lag Wochen und Monate im Krankenhaus. Mhm. Und danach dachte ich, oh wow, was für ein harter Job. Ich mach doch was anderes. Cool. Naja, und jetzt mache ich das hier. Aber dazwischen lag einiges.
Was wolltest du, weil wenn ich das richtig mitgekriegt habe und verbessere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, ist all das, was du geschafft hast, klingt so wie eine Kette von Zufällen, für die du vielleicht gar nichts konntest, die, wo andere gesagt haben, mach dies, mal das, vielleicht war es auch nicht so. Was war eigentlich dein Ziel, nachdem du in Hamburg die Schule zu Ende gemacht hast, in Eimsbüttel? Was wolltest du eigentlich werden?
Ich war anfangs sehr unschlüssig, ehrlich gesagt. Also, dass ich irgendwann mal Bücher schreibe und auf der Bühne stehe, das kann ich dir sagen, war gar nicht der Plan. Mhm. Ich habe anfangs mal gedacht, ich werde auf jeden Fall Grafikdesignerin. Das ist mein Job, das mache ich. Bis ich festgestellt habe, ach guck mal, ich kann ja überhaupt gar nicht zeichnen. Das ist ja schlecht, weil ich habe überhaupt gar kein Talent dafür. Das ist ja blöd, aber das Studium ist sehr teuer. Wow, also habe ich es abgebrochen. Und dann habe ich ja eine sehr lange Karriere hingelegt mit Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme und so weiter und so fort. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt werde ich Gebärdensprachdolmetscherin. Und habe das studiert. Ich bin studierte Gebärdensprachdolmetscherin.
Was hat das mit der Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme und Gebärden zu tun?
Gar nichts. Okay. Ich habe nur in der Zeit, wo ich habe mal sehr viel mehr gewogen als jetzt. Ich bin ja, man sieht uns ja nicht, ist ja ein Podcast. Ich bin ein großes, übergewichtiges Mädchen. Und das war mal viel, viel drastischer. Und in der Zeit habe ich nicht gearbeitet oder so, weil das ging gar nicht. Und danach, als ich dann irgendwann so bisschen was abgenommen hatte, vorsichtig formuliert, habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? So, und ich könnte ja mal studieren. Und habe dann, wollte erst Französisch studieren, das wurde dann nichts und bin auch gar nicht talentiert für Französisch. Und dann blieb ich bei der Gebärdensprache, weil ich so doch durchaus, wenn auch nicht für Französisch, sehr sprachaffin bin. Und ich dachte, ach wie schön, es ist die einzige Sprache, die nicht auditiv ist, sondern visuell. Und das mochte ich.
Hast du jemals da gearbeitet als Gebärdendolmetscherin?
Keinen einzigen Tag. Keinen einzigen Tag. Ich habe bis zum letzten Tag studiert und dann habe ich gedacht, so, was mache ich jetzt? Nee, es kam tatsächlich, man muss sagen, es kamen mehrere Dinge zeitgleich und ich musste mich irgendwann für einen Berufsweg entscheiden und habe dann ja ursprünglich eine Praxis aufgemacht und mit Menschen gearbeitet, die unter Essstörungen leiden, also Magersüchtige und Bulimiker, aber halt natürlich auch Esssüchtige, also übergewichtige Menschen.
Aus der eigenen Erfahrung heraus?
Ja, genau. Ja, genau. Ich habe ja mal um die 340 Kilo gewogen und habe dann über sehr viele Wege sehr viel abgenommen. Also ich habe eine Diätkarriere von meinem 5. Lebensjahr an hinter mir und das hat offensichtlich nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal was anderes machen, sonst bringt mich das wahrscheinlich um. Und habe dann angefangen, an mir zu arbeiten, auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen. Und habe sehr viel abgenommen, 170 Kilo, mittlerweile noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich darüber gebloggt, weil ich dachte, ach, ich muss irgendwie mich mitteilen. Ich fühlte mich allein damit und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, was zu sagen. Nämlich zum Beispiel zu sagen, übrigens, abnehmen ist gar nicht so einfach, wie immer alle behaupten. Wer hätte es gedacht? Und habe darüber gebloggt. Und dann haben sich sehr, sehr, sehr viele Menschen darauf gemeldet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, irgendwas mache ich jetzt vielleicht damit. Und dann habe ich angefangen, mit Menschen zu arbeiten, die gleichen Probleme haben.
Das ist interessant. Kann man das einfach so machen? Weil man denkt, in Deutschland muss man dann irgendwie einen Titel haben, wenn man eine Praxis aufmacht. Nee, geht.
Ja, es kommt darauf an, was für einen Titel du hast.
Okay.
Aber tatsächlich, wenn du Menschen coachst, das ist ja kein geschützter Begriff in Deutschland. Das geht so. Ich finde, man sollte schon ein bisschen zumindest wissen, wovon man spricht, aber du musst dafür nicht studiert haben, das stimmt.
Und oft ist es ja so, dass es aus der eigenen Erfahrung am besten ist, wie viel Fußballtrainer sind erfolgreiche Fußballtrainer, weil sie früher erfolgreiche Fußballspieler waren. Also es hilft, das, worüber man spricht, auch mal gemacht zu haben. Und dann kam irgendwann, das kann man ja nicht sehen, wir sind ja im Podcast-Studio, heute ist ja ziemlich voll, kam irgendwann Marc.
Ja.
Er kam nicht in dein Leben war er schon, aber er spielte dann eine entscheidende Rolle, weil der dir gesagt hat, mach mal dies, mach mal das. Du musst erzählen, wer ist Marc? Sehr guter Freund, bester Freund. Und inwieweit hat er dein Leben dann in eine andere Richtung offensichtlich gelenkt?
Ja, Marc ist der entscheidende Knackpunkt bei der Sache, positiv betrachtet. Marc ist mein bester Freund seit 20 Jahren jetzt gut. Und Marc sagte irgendwann mal, Mensch, du hast eine Geschichte zu erzählen, wir sollten die erzählen. Und dann habe ich gesagt, da wird doch kein Mensch zuhören, das ist doch Quatsch. Und dann hat er mich an den Haaren zu damals Arno Heinisch gezogen, Grüße gehen raus, und hat gesagt, hier, pass mal auf, für Rocket Beans, für Riesenbuhai damals noch, hieß nicht, lass mal was machen mit der, die ist spannend. Und Arno sagte, ja, das stimmt, das ist spannend. Und dann haben wir was gemacht, nämlich eine Doku fürs ZDF Info. Mhm. Und die lief so gut, dass sie es irgendwann ins ZDF-Hauptprogramm geholt haben. Und damit ging's los. Dann kam der Rowohlt Verlag und sagte, Mensch, willst du nicht ein Buch schreiben?
Das erste war ja dann total ernst. Also es war eine ernste Doku. Es war jetzt noch nicht, da kam wahrscheinlich auch dein komisches Talent, blick dir mal durch und dass du ein fröhlicher Mensch bist. Aber es war eine ernsthafte Doku über Abnehmen, Zunehmen, die Themen, die du auch in deiner Praxis hattest.
Genau, über Essstörungen auch mal allgemein, genau. Und über Abnehmen und generell Wege aus so einem schlechten Verhalten heraus, genau. Ja, und dann habe ich das Buch geschrieben.
Kurz mal, Rowohlt, und dann ruft, wie ist es dann? Weil man muss immer sicher, ich habe ja viele Buchautoren auch in diesem Podcast sitzen und bei den meisten ist es ja nicht so, dass der Verlag anruft. Mein Lieblingsbeispiel, Sebastian Fitzek, heute einer der größten deutschen, erfolgreichsten Autoren, der hat seinen ersten Roman, hat er hier erzählt, bei 15 Verlagen angeboten. 14 haben gesagt, wir machen das nicht. Und der 15. hat es nur gemacht, weil Sebastian Fitzek gesagt hat, wenn ihr das macht, bringe ich den Autoren so und so in meiner Radioshow unter. Also, so, dass ein Verlag bei jemanden anruft und bittet, ein Buch zu machen, wenn man dann den am Telefon hat, stelle ich mir vor, dass man erstmal denkt, ja, Marc, witzig oder wer auch immer. Wie hast du darauf reagiert?
Kann ich dir sagen. Ich habe eine Mail bekommen und habe sie gelöscht. Das ist das, was ich getan habe, weil ich habe zu dem Zeitpunkt so viele Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, hey, du solltest mal ein Buch schreiben. Und das war so weit außerhalb meiner Vorstellungskraft, weil ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, ich kann nichts und aus mir wird nichts und du bist nichts und solange du so aussiehst, wie du aussiehst und bist, wie du bist, kannst du es komplett vergessen. Das heißt, allein die Idee, ein Buch zu schreiben, was war außerhalb meines Universums. Und dann kam diese Mail von Rowohlt, ich habe gelesen, hier, und könnten Sie sich vorstellen, ein Buch durch, direkt gelöscht. Und irgendwann habe ich aber eine Mail gesucht und bin dann über diese Mail im Gelöscht-Ordner wieder gestolpert und dachte, oh, da ist ein Rowohlt-Header drauf. Ei, vielleicht antwortest du mal. Und das habe ich auch gemacht. Und dann kam meine heute immer noch Lektorin vorbei und hat gesagt, Mensch, wir halten das für eine echt gute Idee. Und ich sagte, erstens, ich nicht. Zweitens, ich glaube, ich kann das gar nicht. Und drittens, die bewerfen mich mit Tomaten. Ich bin eine übergewichtige Frau in Deutschland, die dann übers Abnehmen spricht, das funktioniert hier nicht. Mhm. Und die haben aber gesagt, ja, die Schreibe ist aber geil, jetzt mach mal. Das ist witzig und das ist emotional. Und
woher kannten Sie deine Schreibe?
Ich habe ja geblockt.
Stimmt, richtig, genau.
Und genau.
Sind über den Blog auf dich aufmerksam geworden und nicht über die ZDF-Doku?
Nee, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Okay. Ich glaube, hauptsächlich über die ZDF-Doku und dann haben sie mich gegoogelt oder keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich weiß, wie sie genau drauf gekommen ist, habe ich, glaube ich, gar nicht gefragt. Und dann saß sie irgendwann in meiner Praxis und meinte, wir halten das für eine gute Idee. Rowohlt hält das für eine gute Idee, wir machen das jetzt. Und dann dachte ich so, oh Gott. Und dann ich habe dann einen auf Hemingway gemacht. Ich bin nach Schottland geflogen und habe mich in so ein Cottage eingeschlossen, 2 Monate lang, weil ich dachte, wenn schon, denn schon. Also ohne die Schrotflinte, aber sonst alles andere. Ne? Und habe ein Buch geschrieben und dachte, das ist so eine Quatschidee. Was mache ich denn hier, Himmel, Herrgott? Und dann wurde das Ding irgendwie hart erfolgreich. Mhm. Und seitdem ist das hier. Und dann kam Rowohlt, und das ist deine Frage vorhin, wie das zur Bühne kam. Dann kam Rowohlt und meinte, hey, geh doch mal auf Lesereise. Das ist doch eine gute Idee. Und dann sagte Marc, und da kommt er nämlich ins Spiel, und ich zitiere ihn an dieser Stelle, auch wenn er es nicht so gerne mag, sehr gerne, mit folgendem Satz. Das ist ja stinklangweilig, Alter. Niemand will eine Fette lesen sehen. Du musst das performen. Du
bist so witzig. Hat er es gesagt.
So hat er es gesagt. Ganz genau so hat er es gesagt. Das ist ein Zitat. Und außerdem bist du halt witzig. Wir müssen da, das muss auf die Bühne. Und dann hat Rowohlt uns gesagt, ja, könnt ihr machen, aber dann müsst ihr echt früh anfangen, weil bis du mal so ein Bühnenarrangement hast, da gehen Jahre ins Land. Es ist Marc aber guterweise oder blöderweise beides manchmal eine Maschine, was sowas angeht. Und wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist er wie so ein Bulldozer. Und dann rief er mich an, ich war noch in Schottland, Buch war gerade abgegeben, wollte eine Woche später nach Hause fahren, rief er mich an und sagte, ach übrigens, gut, dass du noch da bist, du kannst direkt weitermachen mit deinem Bühnenprogramm zu schreiben. Und ich so, was? Und er meinte, ja, mach mal. Irgendwie, das wird richtig gut. Ich so, was für ein Bühnenprogramm, Alter? Also ja, du hast Premiere übrigens im Januar in Bonn. Und es war September. Mhm. Ne? Und ich so, was? Und dann haben wir todsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit gestartet im Januar mit einem mir aus dem Ärmel geschüttelten Programm, wo ich dachte, ich habe das noch nie gemacht, Alter. Ich stand noch nie auf so einer Bühne. Was mache ich hier? Überaus verkauft und seitdem knallt's.
Und du hast also gar nicht gelesen, ne? Also eine Lesung, sowas, die klassische Lesung mit so einem Wasserglas, hat's bei dir nie gegeben?
Doch. Also ich habe das erste Buch habe ich rauf und runter gelesen, das kann ich aus dem Kopf fast zitieren. Mhm. Aber ich habe auch auf der Bühne beim ersten Programm noch gelesen. Das war so eine Mischung, ich habe Poetry Slams gemacht und es war so, weil ich hatte ja keine Ahnung. Also ich habe dann gelesen und habe so ein bisschen die Poetry Sachen eingebaut und habe gedacht, okay, es gibt ein paar Punkte, die finde ich einfach sehr witzig, lass mal drüber reden. Und habe da aber auch schon gesagt, ich kann Humor nicht ohne Schmerz. Mhm. Ich kann Humor nicht ohne emotionale Sachen. Und das bringe ich auch mit auf die Bühne. Und habe da dann 2 Stunden irgendwie performt. Und es funktionierte oft sehr gut. Also wenn ich heute zurückgucke, denke ich immer so, das erste Programm ertrage ich aber auch nur mit 2 Atü auf dem Kessel. Also vor dem 3. Glas Rotwein gucke ich mir das nicht an. Aber so ging es los damals.
Ist es vielleicht aber auch normal, dass man Sachen, die man früher gemacht hat, dann mit den Jahren komisch findet? Du hast vorhin gesagt, es sind so viele Fragen in meinem Kopf, aber ich sortiere es. Du hast vorhin gesagt, an dich hat niemand geglaubt. Hat niemand an dich geglaubt, weil du etwas dicker warst als andere? Also war das rein so Mitschülerin, Mitschüler oder war das bisschen in die Familie? Muss doch irgendjemand gesagt, neben Marc gegeben haben, der gesagt hat, na klar, Nicole, aus dir wird was.
Nee, es war Marc.
Okay.
Und hätte Marc nicht an mich geglaubt, hätte nicht mal ich an mich geglaubt, ehrlich gesagt. Weil das ist so ein self-fulfilling prophecy-Ding. Wenn du damit aufwächst, dass man dir mitteilt, dass du weniger wert bist, weil du gesellschaftlich nicht in die Norm eines normschönen Menschen passt, was auch immer das ist, lassen wir mal dahingestellt, dann fängst du an, das zu glauben. Vor allem, wenn du als Kind damit schon aufwächst. Und wenn du die ganze Zeit darüber definiert wirst, und ich glaube, das kennen auch sehr viele Menschen, dass du nur so viel wert bist, wie die Zahl auf der Waage niedrig ist, mhm, oder du nur so viel wert bist, wie dein Abnehmerfolg hoch ist und so weiter und so fort, gerade als Frau. Also wie hoch ist dein Schönheitsquotient quasi und daran wirst du gemessen. Dann glaubst du das. Und dann bleibt auch kein Platz mehr für Talent, weil du dich die ganze Zeit damit beschäftigst, dass du möglichst den Spitzen von außen ausweichst, mhm, und versuchst, dich anzupassen. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen. Und ich bin damit groß geworden, sowohl familiär als auch im Umfeld, so Schule und später Sportverein. Also es war immer Thema.
Wie groß war dann deine, sozusagen, der Sprung auf die Bühne? Weil das ist ja genau das, was man dann vermeidet. Man vermeidet dann ja, möglichst vor vielen Menschen aufzutreten oder überhaupt Menschen zu treffen. Weil wenn man keine Menschen trifft, können die einem auch nichts Böses sagen.
Ganz ehrlich, ich stehe heute noch Backstage jeden einzelnen Abend und denke, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und oh Gott, das ist ja völlig gegen meine Natur. Ich bin sehr introvertierter Mensch und ich bin sehr gerne im positiven Sinne mit mir alleine. Ich komme mit mir gut aus. Und ich habe die ersten 25, 30 Jahre meines Lebens damit verbracht, zu versuchen, unsichtbar zu sein. Das ist auch Teil des Problems übrigens. Mhm. Und da ist Bühne mit Mikrofon in der Hand, alleine auf so einer riesen Bühne, hunderte und tausende Menschen und dann so ein Spotlight im Gesicht, das genaue Gegenteil von meiner Wohlfühlzone. Es war ein gigantischer Sprung und es ist es heute noch häufig. Und ich merke es ganz besonders immer, wenn ein neues Programm anfängt, weil dann ist alles auch noch so frisch, dann kannst du noch so ganz hart scheitern. Scheitern kannst du die ganze Zeit, aber wenn du mich aktuell wirkst, zum Beispiel, ich bin mit dem aktuellen Programm jetzt seit fast 2 Jahren auf Tour, 1,5. Mhm. Du kannst mich nachts 3 mit dem Schlag im Nacken wecken, ich kann sie dir performen. Wenn du neu anfängst, ist alles immer noch so ein bisschen wackelig, da ist es dann noch schlimmer. Da denke ich jedes Mal noch, oh Gott, eines Tages werden sie merken, dass ich überhaupt nichts kann. Weißt du, dieses Imposter-Syndrom, das habe ich ja so ganz stark, ne? Und das ist, glaube ich, auch anerzogen und anerlernt und das kriege ich nicht weg.
Aber das ist so interessant, weil sowohl dieses Syndrom haben so viele Leute. Also ich finde, wo es am stärksten ausgeprägt ist, der es aber, glaube ich, so nie zugeben würde, außer das Mikrofon ist aus, ist bei Markus Lanz, der immer befürchtet, dass einer noch um die Ecke kommt und feststellt, was machst du hier eigentlich, du kleiner Junge aus Südtirol, quälst hier unsere Politiker? Und das andere ist, das finde ich hochinteressant, viele der Comedians, die in diesem Podcast sind, erzählen genau, es ist genau die gleiche Geschichte immer. Es ist dieses Thema mit dem Schmerz, es ist dieses, eigentlich sind wir total introvertiert, was auch dazu führen kann, ich habe mal ein langes Gespräch mit Bastian Pastewka gehabt und ich bin ein großer Bastian Pastewka-Fan und ich muss sagen, dieses Gespräch war mit das Langweiligste, was ich je erlebt habe. Oh Gott. Nein, weil Bastian Pastewka halt Bastian Pastewka war und nicht der Mann, der da auf der Bühne ist. Die Frage ist, gehört das beides zusammen? Um wirklich witzig zu sein, muss man dann sozusagen auf der anderen Seite etwas spüren, was andere gar nicht spüren, um sozusagen in die Tiefe zu kommen.
Ich glaube, die Seele allen Humors ist Schmerz. Mhm. Ich glaube, dass wirklich witzige Dinge sind nicht leichtfüßig. Das ist immer das, was man bei Humor ein bisschen unterschätzt. Man hat halt, da steht halt dieser Mensch und der ist halt witzig. Aber dass ich witzig bin, hat ja nicht etwas mit mir allein zu tun. Wenn du mich witzig findest, hat das hauptsächlich was mit dir zu tun. Und dass das so ist, bedeutet, dass wir irgendwie relaten können. Das heißt, wir docken an. Ja. Und ich glaube fest daran, dass sich Menschen an den Stellen verbinden, an denen sie kaputt gegangen sind. Das ist der Ort, wo wir uns, mhm, quasi menschlich am besten begegnen. Da, wo Fassade keine Rolle spielt, sondern da, wo wir uns fühlen. Und da ranzukommen mit Humor, dafür braucht es Schmerz und Emotionen. Und tatsächlich ist, glaube ich, Schmerzen und auch nicht so schöne Geschichten ist das, was am Ende witzig ist. Weil das ist ja das, was wir auch brauchen. Du brauchst ja quasi so eine Art Relief, ja, also so ein Ventil. Lachen ist ein Ventil. Und zu lachen über eine Sache, die sonst tabuisiert ist, mhm, verheimlicht ist, verschwiegen ist, die wir immer das Gefühl haben, mit uns selber auszumachen. Darüber lachen zu können, ist erstmal super befreiend. Und dann, und ich glaube, deswegen funktioniert es auch immer so gut bei Humor, du sitzt in einem Raum mit Menschen, die dir alle fremd sind. Und du kommst mit deiner ganz eigenen Geschichte, deinen Problemen, deinen Sorgen und setzt dich dahin. Und es dauert ein paar Augenblicke und alle lachen sich gemeinsam, kollektiv über irgendein Thema nass, das sie offensichtlich verbindet. Das ist ja das, was Humor schafft. Du sitzt in einem Raum mit Menschen, die alle über das gleiche Thema lachen. Und plötzlich bist du nicht mehr so allein. Aber ja, ich glaube tatsächlich fest daran, dass Schmerz ein großer, großer Anteil von Humor ist.
Macht es dir eigentlich Spaß, dann auf der Bühne zu stehen? Also hast du so viel Spaß wie die Leute im Publikum?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, die haben noch ein bisschen mehr Spaß, weil es ist bei mir ja Arbeit. Aber ja, ich habe Spaß, aber auf einer anderen Ebene, glaube ich. Also es ist, klar lache ich auch manchmal und so, aber hauptsächlich ist es ja, ein professioneller Job. Man glaubt es ja immer gar nicht. Das Ding ist, ich nehme meinen Job wahnsinnig ernst, mich aber nicht so sehr. Das heißt, für mich steht immer die Kunst im Vordergrund. Und was die Bühne mit mir macht, ist gar nicht mal das Spaßthema, sondern mehr das Gefühl, etwas zu schaffen, das mich erreicht. Also Menschen zum Lachen zu bringen oder anders, Lachen ist das einzige Gefühl von außen, das mich wirklich erreicht. Applaus gibt mir nichts. Mir zu sagen, dass ich irgendwas gut kann oder dass ich ganz toll bin, gibt mir nichts, weil das kommt nicht an. Ich fühle das nicht. Das ist einfach, das kann man sagen und es perlt ab wie Teflon. Ich wünschte, es wäre anders, ist aber nicht so. Lachen aber ist etwas, das mich berührt. Das kommt zurück, wo ich denke, egal wie schlecht es mir gerade geht, egal wie sehr etwas wehtut, egal wie scheiße die Welt gerade draußen ist, sorry, das mal so ganz deutlich zu sagen, egal wie schwierig es ist, wir sitzen hier zusammen und wir lachen. Ich kann Menschen zum Lachen bringen. An den tiefsten Punkten meines Lebens konnte ich immer noch Menschen zum Lachen bringen. Und das macht mich ein bisschen heile. Und das gibt mir das Gefühl, etwas zu schaffen, das zumindest für mich Bedeutung hat. Und auch im Widerspruch zu stehen zu der Bedeutungslosigkeit meiner sonstigen Person. Also dieses Absprechen von Wert, das ich mein ganzes Leben lang mit mir rumgeschleppt habe und auch zum Teil noch rumschleppe. Wo ich denke so, doch, da ist Wert. Und wenn es nur der ist, dass ich nicht der schönste Mensch im Raum bin, aber ich bin derjenige, der alle anderen zum Lachen bringt.
Aber spielt das noch, ich habe mir ja viele Videos von dir angeguckt und deine Shows angeguckt, spielt das noch eine Rolle? Spielt das Äußere eine Rolle jetzt, wo du die bist, die du bist? Für die Leute im Publikum?
Ich glaube, ja. Ich glaube, wir...
Wenn du jetzt anders aussehen würdest, spindeldürr oder 10 Zentimeter größer, 6 Zentimeter kleiner, ich weiß nicht, wäre das dann eine andere Show?
Ich glaube, ja.
Okay.
Aber nicht, weil ich bin nicht witzig, weil ich übergewichtig bin, sondern das ist so mein unique selling point, könnte man quasi erzählen. Oder anders, ich betrachte ja die ganze Welt aus der Sicht eines Menschen, der in diesem Körper lebt und der auch damit groß geworden ist. Das heißt, ich erreiche natürlich Menschen, die selber Probleme mit sich haben. Jetzt nicht nur Körper, also nicht nur Gewicht, sondern einfach die selber strugglen. Und ich erzähle immer aus meiner Position heraus als jemanden, der weiß, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das erreicht Menschen. Wäre ich sehr wunderschön und würde dem Ideal entsprechen, wäre ich hoffentlich auch sehr witzig, aber meine Sichtweise wäre eine andere und damit würde ich, glaube ich, andere Menschen erreichen.
Und dann ist natürlich die Frage, wenn das alles so ist und wenn das Lachen dich erreicht auf der Bühne, stelle ich mir vor, müsstest du doch ein glücklicher Mensch sein, wenn du von der Bühne gehst, weil dann ja das nächste, was du gern machst, dazukommt, dann bist du wieder allein. Und du kannst ja gesagt, du kannst gut mit dir allein sein, unter dem Eindruck, da habe ich hunderte, tausende Menschen zum Lachen gebracht. Wie schön. Warum ist dann der Moment im Hotelzimmer, wenn man dann allein ist, nach so einer Show so schwierig, wie du es in deinem Buch jetzt beschreibst?
Ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich es nie teilen kann. Also es ist eine Sache, die auf der Bühne passiert etwas, das ich nie mit einem Menschen teilen kann. Ich kann davon erzählen, aber ich kann niemanden dran teilhaben lassen. Und das macht einen so ein bisschen einsam. Ich glaube, Menschen können das verstehen, wenn man sich einen wahnsinnig schönen Sonnenuntergang anguckt und jetzt versucht, den zu fotografieren oder jemand anderen zu erzählen, warum der einen so berührt hat. Das kriegt man nicht hin. Und das ist das, was abends auf der Bühne meistens passiert. Das ist das eine. Und zum anderen ist es, weil es so emotional ist, gebe ich sehr viel auf der Bühne. Es ist ja alles echt. So, ich bin ja auch keine Kunstfigur. Es bin ja ich mit meiner Geschichte, aus der ich Humor mache. Aber ich gebe auch sehr viel emotionale Anteile rein. Und ich nehme alles, was mich irgendwie ausmacht und berührt, auch was wehtut, und werfe es mit beiden Händen und vollem Herzen ins Publikum und hoffe, dass es weich und sicher landet. Aber es ist dann erstmal weg. Ich bin quasi leer. Und das wieder aufzufüllen, das ist schwierig. Und dann kommt man in so eine ohrenbetäubende Stille von so einem Hotelzimmer und denkt so, du stehst vor so vielen Menschen, aber dass die einen so feiern, wenn dich das nicht erreicht, dann kann dir das nichts zurückgeben. Und ich weiß, dass Menschen immer glauben, mein Gott, das sind so viele Leute, die dich toll finden. Du musst dich doch auch toll finden dann. Die Wahrheit ist aber, dass ich denke oder bin davon überzeugt, dass was die toll finden, ist, was die fühlen. Mhm. Und das möchte ich auch erreichen. Die wollen, also ich möchte, dass die sich toll finden.
Bist du denn gar nicht selber an einem Punkt, wo du sagst, da bin ich jetzt stolz auf mich? Oder hast du so einen Punkt schon mal gehabt, wo du gesagt hast, hey, ich habe es geschafft?
Ja, einmal. Und zwar habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit auf einer Palliativstation gespielt, weil ich immer sage, und da glaube ich auch dran, dass Humor dahin gehört, wo es weh tut. Weil da ist er am wichtigsten. Auch wenn wir gesellschaftlich immer so tun, als dürfte man, sobald es um Tod geht, Krankheit und Trauer, dürfte man nicht lachen. Doch darf man und muss man teilweise auch. Und dann wurden wir gefragt, ob ich irgendwie es mir zutrauen würde, auf einer Palliativstation zu spielen. Und dann dachte ich, nein, aber ich muss ja meinen Worten Taten folgen lassen. Und habe in Essen auf einer Palliativstation gespielt. Und das waren sehr wenige Menschen. Viele von denen haben, also es ist eine Palliativstation. So, die haben nicht mehr lange gehabt. Und ich wusste ganz genau, dass egal was ich heute Abend mache, das ist definitiv deren letzte Show. Und ich gehe da jetzt raus und ich reiß das jetzt ab. Weil ich habe, das war halt auch in einer Kapelle mit ganz fürchterem Licht und hinter mir ein Altar und ein Riesenkreuz. Wow. Also die beste Location, die du dir aussuchen kannst. Aber nützt ja nichts. Ja, also Humor musst du halt auch dahin bringen, wo er hin muss. Und dann notfalls musst du halt hingehen. So, das habe ich gemacht. Und ich weiß, das klingt wie ein schlechtes Wortspiel, aber so ist es nicht gemeint. Die haben sich totgelacht. Ich habe mir die Seele rausgerissen und habe gedacht, so, wir machen das jetzt hier. Wenn das das Letzte ist, was ich mache, aber ihr werdet lachen. Und das haben sie. Und zwar sehr. Und danach hat einer, und das ging mir sehr zu Herzen, Hagen, ein Mann, älterer Mann, der auch kurz danach nicht mehr lebte, stand auf aus seinem Rollstuhl, umarmte mich mit dem Satz, komm her, nochmal eine einzige letzte Umarmung. Also eine einzige letzte ehrliche Umarmung. Und hat mich umarmt und hat gesagt, ich habe ewig nicht so gelacht. Okay. Da war ich stolz, weil ich dachte, das ist das, wofür diese Kunst gemacht ist. Für das Lachen von Menschen, die häufig nicht mehr viel zu lachen haben. Aber stolz auf die Kunst. Ich gucke nicht in den Spiegel und denke, so seht mich an, wie geil ich bin. Sondern ich gucke in den Spiegel und denke, ich habe so ein verdammtes Glück, dass ich das Talent haben darf, Menschen in wirklich beschissenen Situationen ihres Lebens ganz kurzen Augenblick an was anderes denken zu lassen. Meiner Meinung nach, mehr kann ich nicht erreichen.
Und wer schafft das bei dir?
Also, ich stehe total auf Alltagskomik. Das ist halt, wenn Menschen sich dusselig verhalten, kann ich mich totlachen. Ja. So, ich stehe überhaupt nicht auf Witze. Ich verstehe Witze erzählen nicht. Ich finde die auch nie lustig. Deswegen funktionieren Comics bei mir auch im Regelfall nicht. Verstehe ich nicht. Aber so böser, schwarzer, britischer Humor, bin ich sofort mit dabei.
Ich muss gerade wegkommen, das muss man sich auch erstmal trauen, das zu machen, auf einer Palliativstation auftreten. Danach ging es dir dann besser, als du alleine zu Hause warst? Als bei einem normalen Auftritt?
Es ging mir anders. Ich habe zum ersten Mal gedacht, okay, ich kann das, was ich mache. Ich bilde mir das nicht ein. Ich bin witzig. Ganz offensichtlich bin ich witzig. Und das ist ein totales erleichterndes Gefühl gewesen. Ich weiß, das klingt affig, weil ich spiele vor ausverkauften Häusern. Man müsste meinen, mir ist klar, dass ich witzig bin.
Genau.
Das ist mir auf einer intellektuellen, abstrakten Art natürlich auch klar. Sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Aber das war ganz roh und ganz echt. Und keiner von denen hatte mich jemals vorher gesehen. Und niemand hatte auch nur im Ansatz einen Grund zu lachen, wenn er es nicht gewollt hätte. Die haben nichts dafür bezahlt. Die hätten jederzeit gehen können. Und vor allen Dingen, jede Stunde, die haben, ist wirklich richtig was wert. Ja. Bei jedem von uns. Aber die wissen's. Und die haben mir ihre Zeit geschenkt. Und ich habe die zum Lachen gebracht. Und dann dachte ich so, okay, ich kann das. Das ist das eine. Und das andere ist, es fühlte sich an wie etwas Echtes. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich dachte, das war so echt und so unschön und so richtig raw. Und ich stand da, in diesem schlimmen Licht, ich habe geschwitzt ohne Ende, weil es wahnsinnig heiß war. Und es war einfach richtig schön. Und das hat mich tatsächlich sehr erfüllt, weil ich da gedacht habe, dafür mache ich Kunst. Dafür mache ich das, was ich mache, weil ein eine echte Emotion dabei herauskommt. Und das ist das Geile an Lachen. Lachen ist eine der wenigen richtig echten Emotionen, die wir haben. Die ist immer, Applaus kannst du irgendwie, wenn
kann
einer
auch mal sagen, ja, jetzt ist vorbei, jetzt klatschen wir mal.
Genau, wenn einer klatscht, klatschen andere
gehört
auch.
Sich so, genau.
Aber Lachen nicht. Lachen ist echt. Und das war echt. Und das war, dass ich dachte, ach guck mal, bin ich nach Hause gefahren, dachte, das hat mir was sehr viel zurückgegeben, weil ich auch das Gefühl hatte, die Kunst dahin zu bringen, wo sie zu Hause sein sollte.
Du hast es eben gerade gesagt, diese Umarmung hat dir gut getan und ich musste in deinem Buch auch wieder schmunzeln, als es um den direkten Kontakt zu Fans ging, weil auch tatsächlich das etwas war, wo dann Paul Panzer und auch andere hier gesagt haben, dass ihnen das gar nicht so leicht fällt. Du weißt nicht, ob es dir leicht oder schwer fällt, aber es fällt dir zumindest schwer, wenn die dann ankommen und wollen Fotos machen und wollen anfassen und dies und das. Also irgendwie sind das diese Momente, wo du denkst, du bist zu Besuch in deinem eigenen Leben?
Ja, total, weil ich ja...
Es ist nicht böse gemeint, muss man sagen, ne, zu den Leuten. Nein.
Gar nicht. Das Ding ist natürlich, also ich stehe auf der Bühne und Menschen sehen mich. Ja. So, das mache ich. Ich sehe niemanden. Das heißt, ich spiele wie ein Reh vor Scheinwerferlicht, absichtlich. Das heißt, für mich ist dieses Publikum komplett eine schwarze Wand.
Du lässt es auch, man kann sich das ja aus, man muss mal wissen, was sowas macht, man kann sich das ja auch. Wollen Sie es halbdunkel, wollen Sie es ganz dunkel, du machst es ganz dunkel.
Bei mir ist pitch black.
Du siehst keinen Menschen.
Ich sehe keinen. Okay. Wenn ich es einrichten kann, sehe ich keinen einzigen, weil... Also erstmal, Menschen, die entspannt gucken, gucken nicht nett. Das ist das Erste. Und das kann irritieren.
Habe ich noch nie drauf. Stimmt.
Ja, das ist also entspannter Gesichtsausdruck hat hängende Mundwinkel. Und das ist erstmal so, da muss man dann drüber hinwegspielen. Und ich möchte jeden Abend das Beste für jeden Einzelnen geben. Und das Publikum ist kein Individuum. Ich spiele für das Individuum, aber dieses Publikum selber ist wie ein großes, wunderschönes, sehr aufgebrachtes Tier. Und das spürt man und man hört es und es hat ganz viel Energie. Und ich möchte jeden Abend gleichermaßen abliefern. Egal wie Leute gucken, egal wie die sitzen, egal wie die Location aussieht. Und das kann ich am besten, wenn ich vor Schwarz spiele. Das sehen die ja nicht. Also da gibt es ja Möglichkeiten, dass man Menschen so anguckt, dass sie immer das Gefühl haben, gesehen zu werden. Und was war deine Frage?
Das war die Frage, der Kontakt zu den Fans dann hinterher, ja, genau. Dass das dann tatsächlich offensichtlich vielen Künstlern, ich will sagen, nicht schwerfällt, aber das ist natürlich dann, das ist dann eine neue Situation, weil du siehst sie dann zum ersten Mal.
Genau, ich sehe sie zum ersten Mal und es entsteht ja eine Verbindung zwischen mir als Künstlerin auf der Bühne und dem Publikum. Die ist aber unterschiedlich stark gewichtet, weil ich natürlich spiele das Programm für jeden, der da sitzt. Derjenige, der da sitzt, fühlt sich aber individuell angesprochen, was auch richtig ist. Und da kommen ganz viele Gefühle. Und die kommen dann später und haben das Gefühl, mich richtig gut zu kennen. Und das ist auch nicht ganz falsch. Die lernen mich natürlich kennen. Ich sie aber nicht. Das heißt, für mich sind es vollkommen Fremde, die auf jemanden treffen, der gerade ganz viel in ihnen ausgelöst hat. Und das macht etwas mit Menschen. Und dann treffen zwei völlig Unterschied, als wenn man so eine ganz enthusiastische Freundin hat, die man aber 30 Jahre nicht gesehen hat und nicht direkt sich an ihr Gesicht erinnert. Ja. Und die kommt an und umarmt einen gleich als erstes. Und das ist schwierig und da geht es dann auch wieder zurück auf dieses, wie ich meine Grundeinstellung zu dem ist, was ich mache. Ich nehme das ja nicht persönlich. So, also ich denke ja nicht, die meinen mich als Person Nicole Jäger. Wenn ich zu Hause in meinem Schlafanzug auf dem Sofa sitze und aussehe wie ein Eimer, das bin dann ich. So, wenn ich ganz komisch bin und einfachste Dinge in meinem Leben nicht gebacken bekomme. Teilweise. So, das ist das, wo ich denke, ja, da sehe ich mich. Das, was die sehen, ist was anderes. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, ihr meint die Kunst, aber nicht mich. Und ich bin der Mittler zwischen beidem und nehme dafür jetzt die Umarmung, vielen Dank. Aber und angefasst werden von Fremden auch schwierig, weil ich ja so introvertiert bin. Es ist auf der einen Seite natürlich super schön, weil, mein Gott, das sind Menschen, die zahlen Geld dafür, dass ich sie zum Lachen bringen darf.
Das muss dir doch aber auch so ein Selbstwertgefühl geben. So dieses Gefühl, hey, das sind Leute, die zahlen 40, 50, 60, was ich, wie viel Euro dafür, mich zu sehen. Mit anderen Worten, muss ich denen doch was wert, im wahrsten Sinne des Wortes, was wert sein.
Ja, das ist aber völlig verrückt. Überleg dir mal, wo ich herkomme. Mhm. Und ich meine ganze Werdegang begann damit, dass ich, also in dieser Karriere rein, in dass ich nicht mal 100 Meter zu einer verdammten Bank vor einem Haus gehen konnte. Darüber habe ich dann im ersten Buch geschrieben. Mhm. So, und seitdem ist diese komplette Karriere wie so ein Märchen und ein Fiebertraum. Mhm. Und ich denke immer so, es ist einfach so krass. Und ich habe ganz viel Freude an dem, was ich mache, aber auch wahnsinnig viel Respekt. Und das ist das, was ich halt habe. Ich denke so, da sind Menschen, ganz normale Menschen, die kaufen sich Tickets. Tickets für eine Veranstaltung sind teuer. Du brauchst zwei Tickets, du nimmst deinen Mann mit, deine Freundin mit, deine Frau, was auch immer. So. Und dann sparen die drauf, dann holen die sich die Tickets, dann hängen die monatelang am Kühlschrank. Und für ganz viele, und ich komme aus der Ecke, ich bin sehr, sehr arm aufgewachsen. Ich bin in meinem Leben schon mehrfach sehr finanziell abgerauscht. So. Und ich weiß, wie es ist, wenn man sich nicht mal eine Packung Toastbrot leisten kann. Und zwar literally eine Packung Toastbrot, wenn du nicht mehr genug zu essen hast. Ich weiß, wie das ist. Und für mich heute noch 30, 40, 50 Euro für ein Ticket, das ist hart viel Geld. Und die hängen sich das an den Kühlschrank. Und dann bist du meistens, oder für viele, bist du die Veranstaltung des Jahres. Ich habe da so viel Respekt vor. Deswegen will ich auch jeden Abend am meisten liefern, weil ich denke, ich mache das jeden Abend oder dreimal die Woche oder fünfmal die Woche, wie häufig auch immer. Für euch ist es ein Abend im Jahr. Wir geben hier ist jetzt Abriss. Und ich habe davor Respekt und ich liebe, dass das so ist. Aber diesen Moment, dass ich denke, wie geil, dass die Geld zahlen, da für mich sehen sie, das habe ich nicht.
Aber für dein Selbstbewusstsein, was macht das mit deinem Selbstbewusstsein? Also wenn man Spiegel-Bestseller-Autorin ist, wovon muss man ja sagen, viele, viele Menschen, Tausende, Hunderttausende Menschen träumen, die jedes Jahr ein Buch schreiben und dann vielleicht im Zweifel vom Verlag gar nichts hören. Wenn man auf einer Bühne steht, vor Menschen, die viel Geld dafür bezahlen und nicht nur vor 30, 40, sondern vor wirklich vielen Menschen, da muss man denken, hey, siehste, die haben alle keine Ahnung gehabt, die früher gesagt haben, du bist nix, aus dir wird nix. Dieses, oder kommt dieses, oder wäre das, käme dieses Gefühl, wäre dann sozusagen eigentlich, wahrscheinlich wäre es der Anfang vom Ende dann. Ne? Dann würde das alles, was dich ausmacht, wahrscheinlich plötzlich weg sein.
Ja, es ist vor allen Dingen, funktioniere ich so nicht. Also ich habe keinen Rachegedanken. Es gibt in meinem Leben keinen, ich mache das, was ich mache, nicht um anderen zu zeigen, dass ich jetzt doch etwas kann. Ich bin offensichtlich talentiert und ich bin nicht ganz dumm. Irgendwas werde ich schon können in meinem Leben. Sondern ich mache das, weil es das ist, was mich ausmacht. Ich bin Künstlerin aus Überzeugung. Ich kann es nicht anders erzählen. Also Künstlerin zu sein ist ein extrem hoher Bestandteil meiner kompletten Persönlichkeit. Und deswegen ist es für mich auch so ein Geschenk. Aber es ist keine Rache. Und es ist kein, ich habe nicht diesen Gedanken, seht mich an, wie weit ich es geschafft habe. Ich bin jetzt hier regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Sondern das ist ein Job, der dazu beiträgt, dass ich andere Menschen glücklich machen kann. Und ich bin ein Mensch, der sehr häufig nicht sehr glücklich war und es häufig auch nicht ist. Aber zu wissen, dass egal was ist, man für einen Moment, und sei es nur für die Minute, wo derjenige sich ausschüttet vor Lachen, jemanden glücklich machen kann, das ist mein Daseinszweck. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich habe. Ich habe einen Sinn für mein Leben gefunden. Und das ist das, was mich antreibt. Und ob andere Menschen das verstehen oder respektieren oder ob sie jetzt denken, ach guck mal, sie kann ja doch was. Wenn du glaubst, ich kann es nicht, dann sagt es ja über mich nichts aus, sondern über dich. Und das habe ich irgendwann verstanden. Und ich musste für mich eine Definition finden. Und das, was ich mache, Menschen zum Lachen zu bringen, das ist meine Definition. Dein Tag ist scheiße, ich mache ihn besser. Versprochen, wenn ich es irgendwie kann, ich hänge mich rein. Und darüber finde ich Wert. Mhm. So. Aber der Wert heißt nie, seht mich an, wie geil ich bin. Sondern der Wert ist immer, das ist alles nur geliehen. Die ganze Zeit hier, die ich habe, ist alles nur geliehen. Die Karriere ist nur geliehen. Das ist nichts, das du für immer hast. Das kann übermorgen vorbei sein. Aber solange es ist, wie es ist, geben wir richtig Gas.
Geben wir richtig Gas. Dazu wird auch das Bücherschreiben. Ich glaube, verbessere mich bitte immer, ist dein viertes Buch.
Ja.
Viertes genau. Buch. Du schreibst dein persönlichstes. Immer noch Schottland? Also fährst du zum Bücherschreiben immer noch nach Schottland?
Nein.
Oder, und jetzt kommt es ja, das ist ja interessant, wenn man mit Autoren spricht, dass die sagen, ab einem bestimmten Buch, es klingt jetzt ganz komisch und vielleicht sagst du auch gleich, was für ein Schwachsinn, fangen die Bücher an, sich selber zu schreiben. Also es ist so, Christoph Kramer, der Fußballspieler, der jetzt seinen ersten Roman jetzt geschrieben hat, ein großer Erfolg, sagte so am Anfang, hätte er noch gedacht, was passiert hier? Und plötzlich hätten ihm die Personen erzählt, wie die Geschichte geht. Und er fand das ganz spooky, bis er mit anderen Autoren gesprochen hat, die gesagt haben, ja, klar, ganz normal. Ist es so? Also, wenn man so Bücher schreibt wie du, irgendwann schreiben sich die Bücher von selbst, ist jetzt, klingt jetzt komisch, aber du weißt, was ich meine.
Ja, das ist so. Tatsächlich ist es so, dass ein Buch will geschrieben werden oder halt nicht. Mhm. Damit geht schon mal los. Und das aktuelle Buch ist eins, das wollte unbedingt geschrieben werden. Ich wollte es gar nicht so schreiben und ich wollte es auch nicht so schreiben. Also ich hatte nicht vor, dass das so persönlich wird. Ich hatte nicht vor, dass ich, und ich habe wirklich persönliche Bücher schon geschrieben, und ich hatte nicht vor, so tief blicken zu lassen. Aber Bücher wollen geschrieben werden und schreiben sich dann tatsächlich selber. Das Buch sagt einen, ich möchte jetzt darüber sprechen, so tief gehen wir, und es sagt einen auch, wenn es zu Ende ist. Und das ist tatsächlich wirklich gruselig. Und
ist auch nicht gut für Schlafen übrigens. Ich habe auch gelesen, dass du auch manchmal so, also das Buch, also während man ein Buch schreibt, es verfolgt einen, es lässt einen nicht schlafen, die Geschichte geht weiter und man ist richtig nahezu erleichtert, weiß nicht, wie es dir geht, nahezu erleichtert, wenn das Buch fertig ist, und nimmt sich eigentlich erstmal vor, das nicht mehr zu machen, weil nichts verfolgt dich so wie ein unfertiges Buch, oder?
Absolut. Und nichts ist so bedrohlich wie ein weißes Blatt Papier. Ja. Wahnsinn. Und ich habe das immer nach dem Abschließen eines Kapitels, also ich schreibe Bücher immer am Stück. Ich mache eine sehr lange Vorbereitungszeit, dann nehme ich mich komplett raus aus dem Touren, schließe mich ein und schreibe das Buch am Stück, bis es fertig ist.
Aber heute in Hamburg? Also nicht mehr, du musst nirgendwo mehr hin, sondern in Winterhude schreibst du?
Genau, ich schreibe jetzt zu Hause,
cool,
weil es mich irgendwie stresst, dann noch woanders zu sein. Okay. Und ich bin so viel unterwegs, wenn ich mal nicht in einem Hotelzimmer sein muss, bin ich wirklich dankbar. Ja. Und dann schließe ich mich ein und dann schreibe ich am Stück. Und ich habe immer dieses, wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, das hatte ich jedes Mal, dann habe ich abends, wenn ich dann irgendwie in mein, also nach vorne an die Haustür quasi, da habe ich so Fenster drin, Fenster zugemacht, abgeschlossen, und dachte so einen kurzen Moment, oh Gott sei Dank, es ist vorbei. Und dann ist, und wenn ich morgen früh aufstehe, habe ich wieder ein bleißes Blatt Papier und muss wieder, es ist fürchterlich, ein Buch zu schreiben ist fürchterlich, das ist nur von außen romantisch. Es ist in dem Moment, wo man schreibt, ist es eine Katastrophe. Der Gedanke davor ist toll, alles, was danach kommt, ist auch ganz geil, und weißt du, was richtig schön ist? Ein Buch zu haben.
Mhm,
und
das, ich, stimmt, das stimmt.
Ja, genau, ja. So ein Buch, wo dein Name draufsteht, toll, aber ein Buch schreiben, du lieber Himmel, das ist wirklich fürchterlich jedes Mal.
Aber ist das so, das ist die große Frage, neulich hat Dirk Nowitzki in Hamburg, neulich ist auch schon ein bisschen her, in Hamburg gesagt, der Basketballer, dass er immer gedacht hatte, ich mache das alles für diesen Moment, in dem ich Meister bin, in dem ich in der NBA den Titel gewinne. Und dann hat er ja einmal den Titel gewonnen und hat festgestellt, ey, nach 2-3 Stunden war die ganze Magie weg. Und weißt du eigentlich, was das Tolle war? Der Weg dahin.
Ja.
Also sich das auch immer bewusst zu machen, dass es gar nicht um diesen, also man denkt ja immer so, wenn man Erfolg haben will, oder verbessere mich da bitte, es ist dann, das tolle Gefühl ist der Erfolg, aber das ist es offensichtlich nicht, sondern es ist alles, was davor und danach kommt.
Ja, ich habe auch immer gedacht, es kommt dieser Moment, an dem man A, weiß, dass man erfolgreich ist, was ich bis heute, also von außen betrachtet, ist es ja immer, andere finden einen sehr erfolgreich. Ja. Ich finde, Erfolg ist eine Sache, die man ganz schwer fühlen kann. Man kann sie messen an Zahlen oder Besucherzahlen zum Beispiel oder sowas, aber es ist ganz schwer. Und dann habe ich immer dieses, wenn es dann soweit ist, dann geht das Leben los, dann ist alles gut, ab jetzt wird es einfach. Ich kann dir sagen, was Erfolg ist. Erfolg, und damit zitiere ich Marc ganz gerne, Erfolg ist einfach 2 Stunden weniger Druck. In dem Moment, wo du Erfolg hast, in dem Moment, wo du Erfolg hast, hast du ganz kurz mal einen kurzen Zeitraum, wo alles runterfahren kann, weil jetzt in den nächsten 2-3 Stunden wird nichts Entscheidendes mehr passieren. Das sind die besten 2 Stunden manchmal des Jahres, ich sag's dir. Und danach ist ja immer gleich vor dem nächsten Ereignis. So, was kommt als nächstes? Was mache ich jetzt? Ich habe auch immer noch die Angst danach, ne? Ich habe ja immer noch dieses, also klar, dass ich denke, habe ich noch genug zu erzählen? Habe ich noch genug Material? Bin ich eigentlich noch witzig? Mhm. Immer wenn ich ein Buch fertig habe, denke ich so, oh Gott, wir schreiben kein 5. oder? Das wird nicht passieren. Also so ist es dann jedes Mal. Aber 2 Stunden ist Ruhe. Super,
das ist das. Ich musste dann gerade denken an die Spieler des HSV. Da war das wahrscheinlich so, als die aufgestiegen sind, endlich nach 7 Jahren in die erste Bundesliga. Da hatten sie nach diesem Spiel, weiß ich noch, dann war so 5, 6, 7, 8, 9 Stunden haben die gefeiert. Am Tag danach ging dann aber sofort der Vorstand und der Trainer, jetzt müssen wir gucken, und wie geht's weiter und wer spielt eigentlich mit und so. Und da ist das Ganze schon wieder verpufft. Das muss man sich klar machen, wenn man denkt, es gibt diesen einen Moment, ab dem Moment ist dann alles toll und gut. Nee, gibt's gar nicht.
Nee, und dann ist ja auch noch so, also gerade auch beim Live-Geschäft, da gibt's ja noch so, das ist ja immer eine Operation am offenen Herzen quasi. Mhm. Und man schreibt das, man liefert ab, man macht das, man bereitet sich wahnsinnig drauf vor und so weiter und so fort. Und trotzdem passieren ja Fehler. Trotzdem ist ja hinterher, dass du denkst, oh, das hätte aber besser sein können. Und das siehst du ja auch immer alles. Das kannst du ja nicht abschalten. Das ist ja nicht, ich führe ja nicht die Idee eines anderen Menschen aus und denke, da habe ich mein Bestes gegeben, das war schon gut, so war das, stand so auf dem Papier. Sondern ich fühle ja die ganze Zeit rein. Und das schwingt dann ja auch noch mit, dass du denkst, ja, war okay, aber hätte noch ein bisschen besser sein können. So. ehrgeizig bin ich auf jeden Fall.
Wir hätten jetzt noch sprechen können, vielleicht noch ganz kurz zicken, weil das anders ist, ein Teil des Buches, was mich hier, also das Buch muss man einfach sagen, ist ein Roadtrip.
Ja.
Das ist dieses Wunderbare, was auch so viele Menschen haben, einfach mal loszufahren. Ne? Mhm. Das weiß ich, geht mir auch oft so, dass ich nach so einem Podcast denke, wenn ich mich jetzt in den Zug setze, in irgendeinen Zug und wegfahre und keiner weiß wo, aber dann klingelt das Handy, ist die Familie da, wir sind doch alle wo. Ein Thema, das fand ich interessant, nochmal abschließend, dieses Thema Bodyshaming. Und du schreibst das schon, wer sind eigentlich die Menschen, die sich über andere Menschen, ob sie groß, dick, dünn, was sind, lustig machen? Es sind eigentlich immer, sagen wir es mal, sind eigentlich immer die Loser, oder?
Ja. Hass kommt immer von unten. Das muss man wissen.
Schöner Satz.
Und ja, und vor allen Dingen auch sehr wahr. Mhm. Und das muss man sich bewusst machen, dass die Meinung eines anderen Menschen sagt alles über ihn, aber nichts über mich aus. Wenn du ein Mensch bist, der Meinung ist, einem anderen Menschen, nehmen wir mal zum Beispiel mich, aufgrund meiner Erscheinung, die dir nicht gefällt, mir ein schlechtes Gefühl zu geben oder dich sogar so zu entblößen, dass du dir die Blöße gibst, mich zu beleidigen auf offener Straße oder im Internet, dann bist du eine arme Wurst. Und ich muss es mal so formulieren, weil das ganz, ganz trauriges Verhalten ist, wo ich denke so, dass du dich nicht schämst, wundert mich. Du tust mir leid. Ich glaube, du bist sehr traurig. Ich glaube, Hass, vor allen Dingen bei Bodyshaming, das hat etwas mit einem selber zu tun. Die Menschen sind unzufrieden mit sich selber, weil dieses Gefühl kommt irgendwo her. Ich tue ja niemandem was. Ich bin einfach nur da und ich bin übergewichtig. Ja und? Ist doch nicht dein Problem. So. Und dass sie das aber zu ihrem Problem machen, liegt daran, dass sie sich getriggert fühlen. Das ist was in denen. Die sind unzufrieden mit sich selber. Und es ist einfacher, das auf mich abzuladen, als über sich selber zu reflektieren. Und deswegen tatsächlich, Hass kommt von unten, Bodyshaming kommt von unten. Und es ist immer ein richtig, richtig erbärmliches, charakterschwaches Verhalten.
Umgekehrt, Liebe kommt von oben?
Ja, und Liebe kommt mit offenem Herzen und mit Schmerz, mit Erfahrung und mit dem Wissen, dass etwas wehtun kann und dem Versuch, es für andere besser zu machen. Ja.
Nicole, besser können wir, glaube ich, jetzt. Wir können wahrscheinlich noch gefühlt mit dir 10 Stunden reden und vielleicht lade ich dich schon jetzt nochmal wieder im nächsten Jahr ein.
Sehr
freue mich erstmal sehr, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und auf abendblatt.de/podcast.